Guten Morgen, ihr Übriggebliebenen. Ich freue mich für euch, dass ihr gesund seid. Oh. Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Oscar Wilde, kennt ihn jemand? Ich habe schon oft von dem gehört, aber irgendwie richtig kennen tue ich den nicht. Der hat im 19. Jahrhundert gelebt, war ein berühmter Schriftsteller schon seiner Zeit. Und hat ziemlich was gerissen irgendwie so in der britischen Society. War so ein Lebemann gewesen. Alles kann ich widerstehen, allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Ist die Frage, ob das auch für uns zählt. Kannst du es wieder wegmachen? Zu meiner Zeit gab es da eine bestimmte Schokolade, die Älteren kennen das bestimmt noch ganz gut. Die Werbung, ne? Diese lila-weiße Kuh. Und mit dem Slogan, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Versuchung, was ist das überhaupt? Was ist für dich Versuchung? Und wie gehst du mit Versuchung um? Lass uns da doch mal einen Moment stehen bleiben und uns mal kurz eigene Gedanken machen. Was ist für dich Versuchung? Was ist Versuchung? Lass uns das mal ein bisschen sammeln hier. Du musst ja jetzt nicht von deiner Versuchung reden. Vielleicht ist jetzt hier die Versuchung, hier die Schokolade. Und du kannst meiner Predigt nicht so richtig folgen, weil ich fasse gerade momentan und Schokolade, das ist natürlich die Versuchung überhaupt für mich. Aber was kann denn Versuchung sein? Das Sofa. Abkürzung? Aha. Was beim vierten Musketier? Nee, noch nicht. Abkürzung. Versuch. Okay. Verstehe ich noch nicht so ganz, aber kann es mir später noch erklären. Wer hat noch eine Idee? Fernseher. Wir machen jetzt keine Schleichwerbung, sondern wir machen Fastfood-Restaurants, ja? Langsam, langsam. Ich bin ein alter Mann, ich kann nicht so schnell. Was soll? Ist auch Schleichwerbung, was kann man da sagen? Was? Soziale Netzwerke, okay, okay. Menschen. Oha. Okay. Ungeduld. Lust. Verbote. Resignation. Gut. Die Notlüge. Gleich unter dem Sofa. Wow. Also ich sehe schon, ihr seid damit bekannt, was Versuchung ist. Von der Definition her ist Versuchung ein Anreiz oder die Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig ist und einer sozialen Norm widerspricht und oder verboten ist. Griechisch peirazo heißt unter anderem auf die Probe stellen, etwas oder jemand auf seinen Wert hin prüfen und in Versuchung führen, ist anreizend zur Abweichung vom gegebenen Maßstab, sodass das gesteckte Ziel verfehlt wird. Es hat mich so ein bisschen an Sünde erinnert. Sünde heißt ja eigentlich direkt übersetzt vom Griechischen her am Ziel vorbeischießen. Also ich glaube, Versuchung und Sünde, das sind Geschwister. Und Versuchung, das begegnet uns ja schon auf der ersten Seite der Bibel. Adam und Eva. Versuchung macht selbst vor Jesus nicht Halt und vor uns auch nicht. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen uns heute mit der Versuchung Jesu beschäftigen und nachfragen, was hat es eigentlich auch mit uns zu tun. Ich möchte eine Textstelle lesen, und zwar Matthäus 4, die Verse 1 bis 11, und möchte aber auch aus Kapitel 3 nochmal den letzten Vers dazu lesen, weil das wichtig ist. Kapitel 3, da geht es um die Taufe Jesu, und der letzte Vers, da steht: Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dann, also direkt nach der Taufe, wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet, hatte, hungerte ihn schließlich, und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Wollen wir uns doch erstmal damit beschäftigen, wer versucht hier eigentlich? Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten. Gott kann versuchen. Versucht uns Gott? Schließlich beten wir ja auch, ne, im Vater unser, dass er uns nicht versuchen soll, ne, und führe uns nicht in Versuchung. Ist es möglich, dass Gott uns versuchen kann? Nein. Jakobus 1, Vers 13 steht es eindeutig: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Also Gott ist es nicht. Vielleicht können Menschen versuchen. Wie steht es denn damit? Gibt es menschliche Versuchung? 1. Korinther 10, Vers 13: Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Ich denke, manchmal brauchen wir dem Teufel gar nicht so viele Ehre zu geben. Wir kriegen es auch ganz gut selber hin, uns selber zu versuchen. Drittens, der Teufel versucht, wir haben es gerade gelesen. Der Teufel wird selber hier als Versucher bezeichnet, und er hat größtes Interesse daran, die Menschen von dem, oder die Nachfolger Jesu, von dem Weg abzubringen, der ihnen vorgeschrieben ist. Die Bibel sagt, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen könnte. Der Teufel weiß ganz genau, wie seine Zukunft aussieht. Wie sieht die denn aus? Ziemlich düster. Wo kommt er denn hin? In den Feuersee, den Gott für ihn irgendwann bereitet hat. Und er möchte so viel Menschen wie möglich noch mit da hinabziehen. Was ist seine Strategie? Schauen wir mal in unsere Textstelle hinein. Wenn wir Jesus und seine Situation hier betrachten, dann merken wir, dass er sehr angreifbar war. Er war 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste, er hat nichts gegessen, er fastete, er war schwach und ausgelaugt. Kennt ihr das? Gerade wenn wir uns schwach fühlen, vielleicht von der vielen Arbeit, vielleicht von den anstrengenden Kindern, vielleicht weil wir sonstige psychische Belastungen haben, vielleicht weil wir irgendwelche stressige Situationen haben, gemobbt wurden, schwierige Gespräche, weil wir eigene Fehler gemacht haben oder wir müssen die Fehler der anderen Menschen, die um uns sind, ausbaden. Ungerechtigkeiten, Mobbing, das laugt aus, das zerrt einfach an den Kräften. Und diese körperlichen, seelischen Schwächen machen uns einfach anfällig für vielerlei Verführungen. Unser geistliches Immunsystem ist einfach geschwächt. Zweitens, was mir in seiner Situation hier bei Jesus aufgefallen ist, er war ganz alleine. Es war kein Mensch da, der ihn irgendwie den Rücken gestärkt hat. Und besonders deutlich wird es auch in einer anderen Anfechtungssituation von Jesus, nämlich in der Nacht, als Jesus verraten worden war. Als er mit den Höllenmächten im Garten Gethsemane gefochten hat, sogar Blut schwitzte vor lauter Angst, da hat Jesus sich nichts anderes gewünscht, nichts sehnlicher gewünscht, als dass ihm seine Freunde beigestanden hatten. Damals waren dabei Petrus, Jakobus und Johannes, seine Lieblingsjünger. Doch die schliefen in seiner schwersten Stunde. Er war allein in der Versuchung. Und in schwachen Stunden, da beginnen die Zweifel. Und der Teufel, der kann es sehr gut. Zweifel sehen. Was sind denn Zweifel? Wir haben heute auch schon davon gesungen. Zweifel. Da steckt das Wort Zwi drin, also zwei, und faltig oder spalt, zwiespältig. Zweifel und Versuchung sind auch Geschwister. Sie gehören irgendwie zusammen. Versuchung lösen Zweifel aus und andersrum, ohne Zweifel keine Versuchung. Der Versucher spricht zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Schon bei Adam und Eva hat er das gesagt. Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen? Er sieht Zweifel. Wenn du Gottes Sohn bist. Er zieht in Zweifel, obwohl Jesus kurz vorher von seinem himmlischen Vater gehört hat, du bist mein geliebter Sohn. Und wie oft haben wir das schon gehört? Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und trotzdem kommt er und sät Zweifel. Hörst du auch manchmal so eine Stimme? Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann hättest du doch eigentlich schon längst deine Sucht in den Griff kriegen müssen. Würdest du für andere beten und Berge würden sich versetzen? Würdest du nicht mehr unter Minderwertigkeitsgefühlen und Depressionen leiden? Würdest du mehr seine Versorgung erleben? Würdest du nicht ständig schlecht über andere reden? Hörst du solche Stimmen? Versuchungen lösen Zweifel aus. Aber vielleicht sind auch schon Zweifel da, unausgesprochen. Vielleicht ist der Gott doch nicht für alle da. Warum spüre ich ihn denn so wenig? Warum erlebe ich ihn so wenig? Warum? 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 Und mit diesem Zweifel, die er erweckt, hat er ein Ziel. Er will dich von dem gesteckten Maßstab abbringen. Du sollst nicht das Ziel erreichen. Und das ist wiederum die Frage, was hast du denn für ein Ziel in deinem Leben? Ich kenne Menschen, da ist das Ziel, so viel wie möglich jetzt aus diesem Leben noch mitzunehmen, an Materiellen, an Spaß und was weiß ich. Wenn das dein Ziel ist, dann ist Anfechtung für diese Person was ganz anderes als für jemand, der Jesus nachfolgen möchte. Denn dann wird dein Ziel sein, Gott zu lieben und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Dann wird dein Ziel sein, so wie Jesus es hier auch aus dem 5. Buch Mose Kapitel 6 zitiert, Gott anzubeten und ihm allein zu dienen. Dann wird dein Ziel sein, von allen anderen Beziehungen die Beziehung zu Gott die höchste Priorität zu geben und mit ihm zusammenzuleben. Und all das, was dich daran hindert, was dich verführen will, auch nur einen Zentimeter von diesem Ziel abzukommen, das nennt man Versuchung. Alles, was Gott von seinem Thron schmeißen möchte, das ist Versuchung. Und das kann bei jedem unterschiedlich sein. Wir haben hier gesammelt, was das sein könnte. Da gibt es die klassischen Versucher, die ganz schlimmen. Sex und Macht und Geld und stoffliche und nicht stoffliche Süchte. Aber es können durchaus auch positiv belegte Dinge sein. Eine Versuchung Sport kann Versuchung sein. Die Arbeit kann Versuchung sein. Ja, selbst soziale, diakonische Dienste können schlechtestenfalls Versuchung sein. Alles, was dich vom Ziel abbringt. Oh, wir armen Christen, wie lange müssen wir denn die Versuchung aushalten? Was denkt ihr? Kann ein Christ nicht irgendwann sagen, boah, jetzt habe ich diese Stufe erreicht, jetzt kann mich nichts mehr anfechten, nichts mehr kann mich jetzt versuchen? Oh, ich muss mal gerade ein Stück Schokolade essen. Nein. Wann ist denn das, wann hat es ein Ende? Gibt es da eine klare Antwort? Stehe ich irgendwann über den Dingen? Die klare Antwort ist, leider nein. Jedenfalls nicht auf dieser Erde. Wir werden immer wieder angefochten werden. Bestenfalls geht es uns wie Jesus, der dann eine gewisse Zeit nach dem erfolgreichen Widerstand vom Teufel in Ruhe gelassen wurde und nicht mehr versucht wurde. Aber selbst in der Offenbarung des Johannes, da steht auch noch von der Versuchung, die die Gemeinden in der Zukunft erleben werden, etwas drin. Versuchung wird uns immer wieder begleiten. Das ist mir so bewusst geworden, auch auf dem Charakterwochenende vom 4. Musketier hier. Da gab es eine Aktion, wo du ständig Widerstand bekommen hast. Ständig Widerstand. Und als Lehrer habe ich da draus gezogen, ja, solange ich hier auf der Erde bin, werde ich einfach Widerstand haben. Entweder ich akzeptiere das, oder ich resigniere und lasse mich mit dem Strom fließen. Die Entscheidung liegt bei uns selber. Ganz schön deprimierend, oder? Muss aber nicht sein. Denn ich habe vorhin schon mal den Vers vorgelesen, 1. Korinther 10, Vers 13, wo drin steht, dass die Versuchung auch immer, dass Gott mit der Versuchung auch immer einen Ausgang schaffen wird, sodass wir es ertragen können. 1. Korinther 10, 13, könnt ihr euch merken, wichtig. Und Jesus hat uns auch nicht allein gelassen. Wir sind nicht schutzlos dem ausgeliefert, sondern es gibt da Dinge, die wir tun können. Was können wir tun? Zunächst einmal ist es ja wichtig zu erkennen, was ist denn eine Versuchung für mich? Wir haben da hier jetzt schon ein bisschen was aufgelistet. Es ist ja schön, dass ihr das schon erkannt habt. Was ist denn Versuchung? Für Jesus war das ziemlich klar, was eine Versuchung ist und wer der Versucher ist. Der Teufel, der trat da vor ihm und ist ihm persönlich begegnet. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so möchte. Bei uns sieht es in den meisten Fällen doch ein bisschen anders aus. Versuchung kommt in vielen Fällen doch so, dass man es nicht gleich merkt. Die Versuchung kommt nicht vor. Wir hatten jetzt hier am Kinderfest so ein Monster stehen. Ich bin die Versuchung. Ja? Kommt die Versuchung so zu euch? Also zu mir noch nicht. Nein, so kommt die Versuchung nicht. Sondern die Versuchung, die kommt so mehr auf leisen Sohlen und unerkannt. Hebräer 12, Vers 1, da steht, die leicht umstrickende Sünde,
leicht umstrickende Sünde. Sie fängt zumeist unbemerkt an, so ganz leicht, ohne dass wir das merken. Und die Kunst ist hier, aufmerksam zu bleiben und sensibel zu bleiben. Manchmal brauchen wir vielleicht sogar die Gabe der Geisterunterscheidung. Ich erinnere mich da auch Jesus und Petrus, ja? Petrus meint es richtig gut, sagt, oh, lieber Jesus, dir widerfahre ja nicht, dass du da leiden musst und ans Kreuz gehen musst, ja nicht, ja. Und Jesus hat es ganz klar als Versuchung gesehen. Tritt hinter mich, Satan, sagt er zu Petrus. Vielleicht brauchen wir manchmal die Gabe der Geisterunterscheidung, vielleicht müssen wir aber uns auch nur im Wort Gottes gut auskennen. Und wir wissen ja eigentlich, was gut ist, oder? Eigentlich schon. Und die Bibel spricht auch davon. Prophet Micha, Kapitel 6, Vers 8. Man hat dir mitgeteilt, oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott? Wir wissen, was gut ist. Gott hat Mose die 10 Gebote gegeben. Wir wissen, was gut ist. Und im Römerbrief Kapitel 2, die Verse 14 und 15, da steht sogar, dass das Werk des Gesetzes in die Herzen der Menschen geschrieben wurde und dass ihr Gewissen darüber urteilt, was gut und schlecht ist. Es steht sogar in unserem Herzen. Wir wissen, was gut ist. Das gleiche Wort Gottes, was uns hier einen Rahmen steckt, gibt uns aber auch die Waffe in die Hand, wie wir Herr werden können über die Versuchung. Was tat denn Jesus, als der Teufel ihn versuchte? Er fing an zu meditieren? Nein. Er diskutierte mit dem Teufel rum, was fällt dir hier überhaupt ein? Nein. Er wollte ihn verjagen? Nein. Er hat ihn ignoriert? Auch nicht. Ist er abgehauen? Nein. Sondern er hat den Teufel mit dem Wort Gottes konfrontiert. Er wusste um die Macht des Wortes Gottes in seiner Schwachheit. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Lukas 1, Vers 37. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Sind wir uns dieser Kraft bewusst? Glauben wir an diese Macht Gottes, die sogar dahin führt, dass Jesus dem Teufel befiehlt? Geh, hau ab. Und dann stelle ich mir die Frage, was hat denn das Wort Gottes in meinem Leben für eine Bedeutung? Habe ich das parat, wenn ich in solchen schweren Versuchungsstunden bin? Habe ich dann Wort Gottes parat, was ich ihm entgegenschleudern kann? Jesus hatte immer zur rechten Zeit das rechte Wort auf den Lippen, gegenüber dem Teufel, aber auch gegenüber den Menschen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fehlt es dann manchmal. Und dann wünsche ich mir, Mann, hätte ich doch ein paar Bibelstellen mehr auswendig gelernt. Bestenfalls fange ich dann an zu singen. Da ist ja auch Wort Gottes hingehalten, ne? Heute, was wir hier gesungen haben. Oder du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Ha? Sowas? Heute Morgen habe ich es gesungen. Vom Spiegel. Wort Gottes. Ich habe euch ein bisschen Wort Gottes hier mitgebracht. Das werde ich dann durch die Reihen geben. Und ich wünsche mir, dass du das richtige Wort ziehst, was gerade für deine Situation dran ist, was dir Kraft gibt. Vielleicht ist auch mal ein ermahnendes Wort dabei, wo du eine Entscheidung treffen musst. Aber das Wort Gottes hat Kraft. Benutze es. Sprich es aus. Was kann uns noch helfen? Die Gewissheit, dass Gott mit dir ist. Sei dir dem bewusst. Wie kam Jesus in die Wüste? Der Geist Gottes hat ihn dahin geführt. Und das hätte er doch nicht getan, wenn er gewusst hätte, dass Jesus da in der Wüste scheitert. Er wusste, dass Jesus siegreich aus dieser Situation kommen kann. Und so wir auch. Und Jesus war sich seiner Liebe bewusst. Kurz vorher hat er von ihm empfangen, von seinem Vater, seinem liebenden Vater: Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter, sagt er auch zu dir. Und das kann uns ein Fundament geben, eine Basis im Sog der Versuchung. Auch das Wissen, die Macht des Teufels ist begrenzt. Ja, der Teufel wird auch genannt als Fürst dieser Welt. Johannes 14, Vers 30. Aber Jesus ist von Gott alle Macht gegeben auf Himmel und auf Erden. Matthäus 28, Vers 18. Gott hat Jesus alle Macht gegeben auf Himmel und auf Erden. Und so können wir ihn als Beistand anrufen, denn Jesus war ganz Mensch gewesen, als er hier war. Hebräer 2, Vers 17, da heißt es: Daher musste er in allem den Brüdern und Schwestern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Und jetzt? Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus kennt genau deine Situation. Er weiß genau, wie das ist, versucht zu werden, zu kämpfen. Er kann mit dir leiden und er kann dir helfen. Jesus hat seine drei Freunde im Garten Gethsemane aufgefordert zu beten. Warum? Damit sie nicht in Versuchung fallen. Das Gespräch, die Beziehung mit Gott gibt uns Kraft. Und in der wahrscheinlich schwersten Versuchungsstunde im Garten Gethsemane forderte er seine Jünger zweimal auf, mit ihm zu wachen und zu beten, damit sie nicht in Versuchung fallen. Und diese Situation zeigt auch gleichzeitig, wie sehr Jesus die Gemeinschaft mit seinen Glaubensbrüdern gebraucht hat. Er war auch ganz Mensch, da war er ganz Mensch gewesen. Und er sehnte sich nach Menschen, die mit ihm diese schwere Situation mit durchtragen. Wir brauchen einander. Wir brauchen die gegenseitige Ermutigung. Wir brauchen den Glauben der Geschwister, wenn mein eigener Glaube nicht mehr ausreicht. Und wir brauchen einander, um unsere Sünden zu bekennen und Vergebung zu empfangen. Und ich weiß, dass das nicht leicht ist, sich zu öffnen, seine Schwächen zu offenbaren, die schöne Fassade niederzureißen, die wir doch voreinander aufgebaut haben. Aber was kannst du verlieren? Was kann ich verlieren? Mein Gesicht? Im Himmel kriegst du eh ein neues. Bleib nicht allein mit dem, was dich anficht. Ich komme zum Schluss. Was ist deine größte Anfechtung, deine größte Versuchung? Gibst du ihr nach oder kannst du widerstehen? Was macht das mit dir, wenn du es nicht schaffst? Wir haben heute gehört, wie Jesus mit der Versuchung umgegangen ist und wir können es ihm gleich machen. Es fängt alles damit an, dass wir erkennen, was ist eigentlich meine Versuchung. Indem wir erkennen, was sind die Strategien, wie wir versucht werden. Aber auch die Maßnahmen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Wir können Gewissheit bekommen über die bedingungslose Liebe des himmlischen Vaters. Gewissheit, dass die Macht des Versuchers auch nur begrenzt ist. Und ich denke, und da würde ich gerne den Schwerpunkt drauflegen, das Wort Gottes zu kennen
und anzuwenden in Anfechtungsstunden. Und wir können in jeder Situation den Beistand Jesu vertrauen. Und der zweite Schwerpunkt, den ich gerne legen möchte, ist: Bleibt nicht alleine. Jesus hat es geschafft, aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden. Mit dem, was er braucht. Versuchung hat oftmals auch was damit zu tun, dass unsere Bedürfnisse nicht gestillt werden. Gott möchte unsere Bedürfnisse stillen. Vielleicht ist dir heute jetzt neu bewusst geworden, dass du vielleicht mit dem Thema einfach zu lasch umgegangen bist. Möchte ich dich ermutigen, dann bring es vor Gott. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Menschen, die schon resigniert haben und denken, ich kriege das sowieso nicht hin, und aufgegeben haben. Resignation haben wir hier auch stehen. Möchte ich dich ermutigen, bring das vor Gott. Und vielleicht hast du auch neuen Mut bekommen, wieder ganz dich den Wegen Gottes zu verschreiben. Auch dann geh zu Gott und mach es fest. Bleib nicht allein mit deiner Versuchung und such dir einen Menschen, mit dem du das teilen kannst, ein Mensch deines Vertrauens. Und das kannst du jederzeit tun. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Wir können es dann während dieser Zeit machen, während wir im Lobpreis stehen. Such dir einen. Hier vorne sind einige, Almut, Mona, ich, stehen gern zur Verfügung und beten mit euch. Nicht alleine bleiben. Und das Schöne ist, alle, wie wir hier sitzen, jeder hat mit Versuchung zu kämpfen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und es gibt kein besser oder kein schlechter. Jesus, er hat gekämpft bis zum letzten Blutstropfen und hat für dich und für mich den Sieg errungen. Und so ist es auch nicht alles verloren, wenn du vielleicht in letzter Zeit der Versuchung nachgegangen und erlegen bist. Er hat den Kampf gegen die Sünde bis aufs Blut widerstanden, Hebräer 12, Vers 4. Und für uns die Sühnung der Sünden bewirkt. Und dann können wir wieder von vorne anfangen. Amen.